Am Mikrofon Dennis Scheck. Literatur eines italienischen Pfaffenfressers hat der Büchermarkt heute im Programm. Andrea Camilleris Die Sekte der Engel. Zuvor aber möchte ich Ihnen eine deutsche Debütantin vorstellen, die Kunsthistorikerin Saskia Hennig von Lange und ihre Novelle Alles, was draußen ist. Ein bemerkenswertes Prosa-Debüt, das durch einen ganz eigenen Ton überzeugt.
Ich blieb immer hier drin. Nur mittags, da ging ich weiterhin alle Stufen hinunter und vor das Haus und ging zweimal über die Straße und bog einmal um eine Ecke und aß bei Metzger im Stehen eine Kleinigkeit, einen Fleischkäse, eine Frikadelle, manchmal ein Schnitzel, etwas Sauerkraut dazu oder Kartoffelsalat und nahm auch noch ein belegtes Brötchen mit, eine Flasche Bier für den Abend und ging wieder zurück und nach oben und kam dabei an der Wohnung der unten drunter Wohnerin vorbei und manchmal schaute sie heraus und ich sagte guten Tag und sie sagte das dann auch und manchmal fragte sie auch noch, wie geht's, gut, sagte ich, danke und selbst. Und dann lächelte und zwinkerte sie und ihre Löckchen wippten. Und ich ging hinauf, gleich ganz nach oben ins Zimmer, stellte das Bier auf die Kommode, legte die Brötchentüte dazu und setzte mich hierher an den Tisch, nahm den Stift und das Papier oder ich nahm mein Buch. So saß ich dann bis zum Abend, bis ich alles wieder beiseite räumte, nochmal nach unten ging, durch alle Räume lief. Das habe ich getan, bis die Schmerzen anfingen in meinem Kopf vor ein paar Monaten. Und ich sie zunächst noch aushielt, weiter meine Arbeit tat, unbehelligt von der Welt, die nicht zu mir kam und ich auch nicht bei mir haben wollte, bis ich immer länger im Bett bleiben musste und es dann auch dort nicht mehr aushalten konnte, hin und her lief in meinem kleinen Zimmer, nicht mehr hinausging, seit Tagen auch nichts mehr gegessen hatte, bloß im Bett gelegen hatte oder hin und her gelaufen war und eines Morgens beschloss, dass es so nicht weitergeht, dass ich doch hinausgehen müsste, nicht zum Metzger, zum Arzt, in ein Krankenhaus und das tat ich dann auch. Ich ging die Treppe hinunter und sah nichts von der unten drunter Wohnerin und hörte sie auch nicht. Ich trat vor das Haus, dachte noch zum ersten Mal seit langem wieder an den alten Emeritus und dann fiel einiges in mir zusammen und ich gab diesem Fallen nach.
Saskia Hennig von Lange las den Anfang ihrer Novelle Alles, was draußen ist. Sollte Ihnen der Name dieser Debütantin irgendwie bekannt vorkommen, liegen Sie ganz richtig. Saskia Hennig von Lange ist die Schwägerin der Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange. Unsere Mitarbeiterin Shirin Tsotsitravala hat mit Saskia Hennig von Lange über Alles, was draußen ist, gesprochen.
Ihr erstes Buch spielt in einem anatomischen Museum. Wieso gerade da?
Müsste ich ein bisschen weiter ausholen für die Antwort. Zum einen ist dieses anatomische Museum mir begegnet in meiner Arbeit. Also ich bin Kunsthistorikerin an der Uni und ich war mal im Rahmen eines Seminars dort. Also das gibt es de facto, dieses anatomische Museum. Und ich war irgendwie ganz frappiert über diese Präparate und diese ganzen Objekte und alles, was sich dort sammelt in diesem Museum und was ja irgendwie Auskunft gibt über das, was der Mensch so über den Menschen denkt oder was der Mensch denkt, was für ein Bild der Mensch abgeben kann. Und das war für mich so der eine Aspekt, der mich sehr interessiert hat und der mir irgendwie nachgegangen ist. Und dann habe ich mich gefragt, wie könnte man so einen Ort auch verlebendigen? Und da braucht es natürlich einen Blick auf diesen Ort. Und der Blick sozusagen materialisiert sich dann in meinem Protagonisten, der diese verschiedenen Dinge der Welt anschaut und sich dann die zum Anlass nimmt, sich seine Gedanken über die Welt zu machen.
Und wo ist dieses tatsächliche anatomische Museum?
Das verrate ich nicht.
Ach so. Und kann man denn sagen, dass die Auswahl dieses Schauplatzes am Beginn dieses Buches stand?
Es war letztlich ein Kurzschluss zwischen zwei Dingen. Also einmal eben zwischen diesem Ort, der mir begegnet ist und der mir aber vor längerem schon begegnet ist und der mir nachgegangen ist. Und dann eben kam die Figur einfach irgendwann. Und dann merkte ich, diese Figur gehört an diesen Ort. Aber es war schon so das Denken über diesen Ort, was letztlich wahrscheinlich den ganzen Prozess in Gang gebracht hatte.
Und diese Figur ist ein Mann, der die Aufsicht führt in diesem Museum. Kann man das sagen?
Genau, also das ist natürlich von mir so konstruiert. Das würde sich wahrscheinlich im echten Leben nicht ergeben. Aber ja, der ist da zufällig hingekommen. Das erläutert das Buch auch nicht weiter, warum. Das ist auch nicht relevant. Der ist da eben und ist da letztlich in den letzten Tagen seines Lebens, spielt das Buch. Er geht da seinem Wärterjob nach und beobachtet eben die Dinge, die da sind. Und ja, situiert sich letztlich auch irgendwie zwischen diesen Dingen als lebendes Faktotum, wenn man so will.
Er ist der Wärter in diesem Museum, aber ich hatte ganz oft den Eindruck während des Lesens, dass er auch der Insasse einer Anstalt ist.
Ja, also das habe ich selbst so nicht gedacht beim Schreiben, aber natürlich, dieses ganze Buch besteht ja letztlich aus den Aufzeichnungen, die er selber macht, und dadurch, dass er sich mittels dieser Aufzeichnungen ja auch dem Blick des Lesers so stark aussetzt, genauso wie ihrerseits die Objekte seinem Blick ausgesetzt sind, kann man natürlich auch das leicht auch miteinander kurzschließen, dass er auch sozusagen in irgendeinem engen Gehäuse sich befindet, das einem anderen Blick geöffnet ist, aber für ihn selbst nicht ganz zu überschauen, was ja doch auch irgendwie eine Definition von so einem Irrenhaus oder so wäre dann.
In diesem Museum befinden sich ganz viele Totenmasken. Können Sie sagen, was Sie selbst faszinierend finden an Totenmasken?
Ja, also letztlich spiegeln ja diese ganzen Dinge, die dort sind, die Versuche des Menschen, ein Bild in der Welt zu hinterlassen. Möglichst auch ein Bild, das über seinen Tod hinausgeht. Und da ist natürlich die Totenmaske das Objekt par excellence, das ein Bild des Menschen letztlich auch an der Schwelle des Todes markiert, weil die ja immer relativ kurz nach dem Tod auch abgenommen werden müssen, weil es sonst nicht mehr funktioniert. Und diese Schwellenexistenz dieses Bildes des Menschen ist eigentlich das, was mich so stark interessiert hat. Genauso wie ja auch mein Protagonist so eine komische Schwellenexistenz führt, der immer nicht raus kann und letztlich auch nicht richtig drin ist. Und so, genau, das ist eigentlich das.
Und meinen Sie, solche Totenmasken, dass die uns etwas lehren können?
In dem Sinne, dass sie ja sowieso vom Menschen gemacht sind, können sie uns ja nur das lehren, was wir eh schon wissen. Oder sie verbergen ja letztlich mehr was, als dass sie was zutage führen, weil sie ein schönes Bild des Todes abliefern und nicht das eigentliche Bild, das dieses menschliche Gesicht darstellt, in dem es auch so einem Verfallsprozess ausgesetzt ist, wenn dann der Mensch gestorben ist. Die Totenmaske hält diesen Prozess ja in dem Moment auf, wo das Bild noch ansehnlich ist. So gesehen kann man vielleicht ex negativo was daraus lernen.
Eine der schönsten Totenmasken ist ja die der sogenannten Unbekannten aus der Seine, die ja auch in der Novelle vorkommt als die schöne Beischläferin. Was hat es mit dieser Frau auf sich?
Das ist ein Kurzschluss, den ich herstelle. Die schöne Beischläferin ist eigentlich ein Objekt, was es auch in diesem Museum gibt. Das ist eine Schwangerenleiche, ein Feuchtpräparat von einer Schwangerenleiche, die in der Mitte aufgeschnitten wurde. Man sieht auch das Kind darin. Es gibt eine Geschichte sozusagen zu dieser Leiche und ich versuche sozusagen den Kurzschluss herzustellen zwischen dieser Totenmaske der schönen Unbekannten aus der Seine und dieser schönen Beischläferin, wie ich sie nenne, die zugleich eine der Sehnsuchtsfiguren meines Protagonisten ist.
Auf dem Umschlag Ihres Buches steht eine Novelle. Warum eine Novelle?
Das ist letztlich eine nachträgliche Setzung. Also es ist nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, so schreibe ich mal eine Novelle, weil es in der deutschen Gegenwartsliteratur so wenig Novellen gibt, sondern das ist auch was, was sozusagen Ergebnis der Arbeit mit meinem Lektor Paul Jandl gewesen ist, dass wir irgendwann festgestellt haben, das ist eine Novelle. Weniger als, dass ich das darauf hingeschrieben hätte.
Zu einer Novelle gehört die sogenannte unerhörte Begebenheit. Was wäre das denn in diesem Falle?
Also es gibt ja so eine unerhörte Begebenheit, die letztlich kaum angesprochen wird in dem Buch, die aber vielleicht ja der Grund ist, warum er sich in dem Museum befindet oder warum er sich so von der Welt zurückgezogen hat. Das ist die Geschichte mit der kleinen Lehrerin. Das ist letztlich der einzige weibliche Kontakt, den er in seinem Leben hatte. Die ist von ihm schwanger geworden und er hat ihr das Kind abgetrieben mit eigenen Händen. Das kann man so zwischen den Zeilen aus dem Buch herauslesen. Und das letztlich ist die unausgesprochene, unerhörte Begebenheit, die zu all dem dann vielleicht geführt hat, was man dann lesen kann in dem Buch.
Sie sagen zwischen den Zeilen und vieles in dieser Novelle bleibt ja vage. Was mögen Sie an dieser Vagheit?
Dass es sowohl mir als auch dem Leser einen Spielraum verschafft, vielleicht einen eigenen Anknüpfungspunkt zu finden. Und es ist ja einerseits vage, andererseits, so kommt es mir vor, doch ein sehr dichter Text. Und ich glaube, ein Text, der derartig dicht ist und derartig viele Motive ineinander verflochten hat, würde sterben mit einer Explizitheit.
Sie sind studierte Kunstwissenschaftlerin und wenn ich es richtig weiß, schreiben Sie gerade an Ihrer Dissertation. Ja. Befruchtet sich denn für Sie das Literarische mit dem wissenschaftlichen Schreiben?
Das auf jeden Fall. Es ist zum einen so, dass natürlich die Motive oder das, was thematisch mich als Mensch interessiert, mich gleichermaßen in meiner wissenschaftlichen Arbeit interessiert wie in dem literarischen Schreiben. und dass dieses Schreiben in beiden Feldern letztlich sich auch gegenseitig befruchtet, beziehungsweise auch Dinge, die vielleicht nicht mehr unterzubringen sind, in dem einen Feld dann ihren Platz finden in dem anderen.
Und Sie bezeichnen sich als Vielschreiberin. Wie muss ich mir das vorstellen?
Dass ich seit ich denken kann und immer viel schreibe. Also dass eigentlich mein Denken im Schreiben stattfindet, dass ich viele Stunden am Tag am Computer sitze und entweder eben an der Doktorarbeit oder an irgendwelchen Aufsätzen, Vorträgen oder eben im literarischen Feld schreibe und mich schreibend ausdrücke.
In dieser Novelle heißt es einmal, ich kann nur arbeiten, wenn ich schon das Ende sehe. Ich muss immer das Ganze überblicken können. Ich muss schon wissen und sehen, worauf alles hinauslaufen wird. Geht das der Schriftstellerin Saskia Hennig von Lange auch so?
Zu einem Teil ja. Zumindest jetzt im Hinblick auf diese Novelle, die ja in dem Sinne nicht so sehr von der erzählerischen Struktur lebt, als dass da so eine ganz komplexe, von vorn bis hinten durchkomponierte Geschichte erzählt werden würde, sondern dass ja eher Motive aneinandergereiht werden. Dieses Feld von Motiven oder dieses Ineinandergeflochtensein von Themen, das ist sozusagen für mich, liegt schon da. Den Weg, den ich abschreite, um diesen Themen dann zum Ausdruck zu verhelfen, der ist natürlich noch nicht im Einzelnen absehbar, aber dieses grundsätzliche Feld, das sehe ich schon.
Was würden Sie denn sagen, ist das Thema Ihrer Novelle?
Ja, ich habe das, glaube ich, vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Mich interessiert einfach, und das liegt sicherlich auch daran, dass ich Kunsthistorikerin bin, respektive deswegen bin ich es vielleicht geworden, welche Bilder der Mensch vom Menschen abgibt. Das kann man dann im Allerallgemeinsten fassen in der Frage vielleicht, was bleibt vom Menschen? Das ist ja so ein bisschen das, was auch meinen Protagonisten umtreibt. Was bleibt von mir? Zumal für ihn ja das Problem sich stellt, dass niemand ihn bezeugt, weil er einfach alleine ist in diesem Museum. Deswegen fängt er ja an mit diesen Körperabdrücken. Er fängt an, diese Aufzeichnungen zu machen. Das heißt, er versucht, eine bildliche Spur von sich in der Welt zu hinterlassen und ist zugleich ja umgeben von diesen bildlichen Spuren des Menschen. Also seien es die Präparate, die ja nur auf den ersten Blick was aus der Natur herausgenommenes sind. Die sind natürlich auch vom Menschen geformt, die sind in diese spezielle Präsentationsform gebracht. Auch denen unterliegt ja ein Darstellungswille. Und ich glaube, letztlich ist es das, was mich interessiert, dieser Darstellungswille, wie der Mensch in der Welt bleiben will, was er da darstellen will.
Ich habe es auch als Memento Mori gelesen.
Ja, natürlich. Also, weil er ja im Sterben begriffen ist und auch für den Leser ja doch denkbar ist, dass das vielleicht sein Sterben ist, was man da so bezeugt. Aber er nimmt es ja, so kommt es zumindest mir vor, mit so einer gewissen, jetzt nicht Heiterkeit, aber er nimmt es ja einfach. Also es ist nicht so, dass das so ein leidender Aufschrei ist, der da aus ihm herausbricht. Und deswegen natürlich irgendwie Memento Mori, da kommt man ja nicht drum rum, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, aber doch vielleicht eher so im positiven Sinne und nicht in so einer leidenden Hinsicht.
Und Sie wollen wirklich nicht verraten, wo dieses tatsächliche Museum ist?
Nein, das will ich nicht verraten. Also der Punkt ist, dass ich in der Beschäftigung jetzt, also in der Wiederbeschäftigung mit meinem Lektor, tatsächlich überlegt habe, soll ich da nochmal hinfahren, weil ich, als ich das erste Mal da war, mit so einem teilnahmslosen Interesse, wie mein Protagonist das auch tut, diese Dinge betrachtet habe und jetzt gemerkt habe, das könnte ich nicht mehr. Die sind mir fremd und auch eklig geworden durch diese intensive Beschäftigung. Meine Hauptsorge ist, dass die sich erkennen und mich dann zu einer Lesung dort einladen. Deswegen behalte ich es geheim.
Saskia Hennig von Lange im Gespräch mit Shirin Soce-Travalla. Das erste Buch von Saskia Hennig von Lange trägt den Titel »Alles, was draußen ist« und ist in diesen Tagen im Verlag Jung und Jung erschienen. 116 Seiten, 16,90 Euro. Eine ausführliche Rezension im Büchermarkt folgt. Der 1925 im sizilianischen Porto im Pedocle geborene Andrea Camilleri ist berühmt geworden durch seine Kriminalromane um Kommissario Montalbano. In Italien als Regisseur und als Drehbuchautor nicht minder berühmt, hat Andrea Camilleri aber seit langem eine zweite stetig wachsende Werkgruppe, die literarische Aufarbeitung der Geschichte seiner sizilianischen Heimat. Zu dieser gehört auch der Roman »Die Sekte der Engel«. Unser Kritiker ist Roland H. Wiegenstein.
Palizzolo, ein Städtchen von 7000 Einwohnern, mitten zwischen großen Latifundien gelegen, rühmte sich im Jahre 1901 zweier Marchesi, vierer Barone, eines Herzogs von 102 Jahren, der sein Schloss nicht mehr verließ, und eines Märtyrers im Kampf gegen die Bourbonen, Avvocato Ruggero Colapane, der wegen seiner Parteinahme für die Neapolitanische Republik öffentlich aufgeknüpft worden war. Doch der größte Stolz des Ortes waren die 8 Kirchen, jede mit Glockenturm und so gewaltigen Glocken, dass ihr Geläute, wenn sie alle zusammen erklangen, für die Häuser einem mittleren Erdbeben gleichkamen.
So stellt Andrea Camilleri, der inzwischen 87 Jahre alte sizilianische Schriftsteller und italienische Bestsellerautor, den Tatort der wüstkomischen Geschichte, die Sekte der Engel, vor, die sich, wie er aus alten Zeitungen weiß, damals so ähnlich wirklich zugetragen hat, abzüglich dessen, was er erfindungsreich hinzugedichtet hat. Die Adelsgesellschaft samt einiger kooptierter, sonstiger reicher Bürger und Akademiker muss in ihrem Verein mit dem Namen Ehre und Familie über den Antrag des Anwalts Matteo Teresi entscheiden, ins erlauchte Gremium aufgenommen zu werden, und er fällt prompt durch. Ist er doch ein Aufrührer, der in einem von ihm herausgegebenen Wochenblättchen Unruhe und das gemeine Volk bringt, dessen geringere Leute er zu verteidigen pflegt. Doch der Verein hat noch ein anderes Problem. Die verrammelten Palazzi zweier Mitglieder, zu denen gerade zwei Ärzte unterwegs sind, was prompt zu dem Gerücht führt, die Cholera sei erneut ausgebrochen. Die Herrschaften spannen die Kutschen an, um auf ihre Landsitze zu fliehen. Als ein anderes Gerücht davon wissen will, die Krankheit, die die herrschaftlichen Familien heimgesucht habe, bestünde darin, dass man ihre Halbflüggentöchter missbraucht habe, was naturgemäß, wäre es wahr, Ehre und Familie nachhaltig schädigen würde. Das zweite Gerücht entspricht dem Tatbestand. Es sind nicht nur zwei, sondern 8 Minderjährige, die das Opfer testosterongeschwängerter Mannsbilder geworden sind. Die jungen Damen sind alle im zweiten Monat schwanger. Es braucht den ganzen Scharfsinn des Anwalts Teresi und eines Capitanos der Carabinieri, um den verzwickten Fall aufzuklären. Der Offizier ist nicht aus Parizzolo, sondern aus Savoyen und mit den sizilianischen Bräuchen wenig vertraut. Gerade darum kommt ans Tageslicht, was die andere Großmacht des Städtchens kompromittiert, die Heilige Mutterkirche. Von den 8 Pfarrern hätten sich 7, einer war schon zu alt, die anderen aber im vollen Saft, an ihren frommen Beichtkindern monatelang unter der ebenso frommen Lüge vergangen, der Heilige Geist persönlich tue ihnen an, was die Kirche eigentlich unter Höllenstrafen verbiete und mit gesellschaftlicher Ächtung bestrafe. Mehr noch, sie hätten bei einer Orgie auch ihre zarten Partnerinnen gewechselt, ausgerechnet in einem aufgelassenen Kloster. Das soll wahr sein? Es ist wahr. Camilleri als bewährter Mangiaprete, also Pfaffenfresser, nimmt ein Erzählmotiv auf, das schon bei Boccaccio dezent anklang, seine volle Wirkung aber erst im Frankreich des 18. Jahrhunderts entfaltete, als pornografische Erzählungen und Stiche mit übeltuenden Priestern die Aufklärung einläuteten. Aufklärung will auch der Autor, verpackt in eine turbulente Geschichte, die im Original zusätzlichen Reiz durch Camilleris stilistische Hinterlist gewinnt, das meiste auf Sizilianisch zu schreiben. Was die gute Übersetzerin Annette Kopetzky nur andeutungsweise wiedergeben kann, etwa durch Satzwiederholungen und die Anrede Vossia, eine Abkürzung von Euer Ehren, mit der die unteren Klassen die Notabeln bedenken. Es ist ein umwerfend komischer und trostloser Roman über eine Region, in der sich allenfalls etwas ändert, damit sich nichts ändern muss, wie es schon Tommaso di Lampedusa in seinem Leoparden dekretierte. Dass die Italiener diese Bücher so lieben, darf man als eine Art von Genugtuung ansehen. Wir sind nicht wie die da unten. Übrigens, die alte Mafia kommt im Roman nur am Rande vor. Der neuen von heute gehören viele der guten Hotels in Mailand.
Roland H. Wiegenstein besprach Andrea Camilleris Roman »Die Sekte der Engel«. Die Besetzung von Annette Kopetzky liegt im Verlag Nagel und Kimche vor, 240 Seiten, 18,90 Euro. Nach uns und den Nachrichten erwartet Sie nun mein Kollege Ralf Grauter von Forschung aktuell, wie immer mit Wissenswertem aus Naturwissenschaft und Technik, unter anderem mit einem Beitrag über die Kühlwirkung von Schmelzwasser in der Antarktis. So viel aus dem literarischen Leben für heute. Redakteur am Mikrofon war Dennis Scheck.